In den letzten Nächten gab es schwere Luftangriffe auch auf Charkiw und auch auf Kiew. Herr Richter, da gab es viele Verletzte und auch Tote. Sind das die Vergeltungsangriffe Russlands, weil die Ukraine Militärplätze der Russen angegriffen hat? Oder ist das doch schon die Sommeroffensive, über die man ja auch lange gesprochen hat?
Also es ist sicherlich der Versuch, auch das zu vergelten, was die Ukrainer durch ihre spektakulären Drohnenangriff vor einer Woche geschafft haben, nämlich insgesamt 5 russische strategische Luftwaffenplätze anzugreifen und einige strategische Bomber dabei zu vernichten. Das war insofern ein herber Schlag für Russland, als es ja hier um strategische Plätze geht, das heißt um einen Arm der Luftwaffe, der zuständig ist auch für die Aufrechterhaltung des nuklearen strategischen Gleichgewichts mit den USA. Dazu werden diese Bomber etwa zwischen 120 und 130 genutzt. Sie wurden allerdings auch genutzt, um konventionelle Marschflugkörper gegen die Ukraine abzuschießen, wenn auch in kleinerem Umfang, aber doch am Ende zusammengefasst erheblich. Und darauf wird natürlich Russland reagieren.
Sie haben es gesagt, nukleares Gleichgewicht zu den USA ist dadurch erheblich beschädigt worden. Wären die Russen da jetzt also nicht mehr handlungsfähig?
Nein, so weit würde ich natürlich nicht gehen, denn dieses nukleare Gleichgewicht beruht ja auf der Triade von 3 Streitkräfteteilen. Und das eine sind eben landgestützte Interkontinentalraketen, das zweite sind U-Boot-gestützte, auch Langstreckenraketen, die besonders überlebensfähig sind, weil immer einige U-Boote auf den Weltmeeren oder unter den Weltmeeren kreuzen. Und der dritte Arm sind die schweren Bomber. Beide Seiten verfügen darüber, die also bestimmte Merkmale haben, dass sie Marschflugkörper abschießen auf Entfernung, damit sie nicht einfliegen müssen in den Luftverteidigungsraum etc., die aber flexibel sind, die man in die Luft beordern kann, wenn es zu einer Warnung kommt, die man aber auch wieder zurückholen kann. Insofern hat jeder Arm seine Aufgabe. Und dieser dritte Arm ist beschädigt worden, aber zu etwa 10%. Das heißt, er ist schon noch in der Lage, die Aufgaben auszuführen. Allerdings ist das ein Angriff auf eine sehr kritische Größe, denn davon hängt ja gerade auch aus russischer Sicht die Überlebensfähigkeit und die Existenz des Staates ab, dass man die nukleare Balance halten kann. Wenn man sie nicht mehr halten könnte, müsste Russland kapitulieren. Dazu muss kein Schuss abgeschossen werden. Aber das ist Teil dieser Gleichung des nuklearen Gleichgewichts, dass man sie eben auf der gegenseitigen Vernichtungsfähigkeit aufbaut.
Wir sehen diese Luftangriffe in der Ukraine. Gleichzeitig ist die Hoffnung auf Frieden und auch auf Verhandlungen sehr groß. Kann man sagen, dass die jetzt dadurch geplatzt sind?
Nein, ich glaube nicht, dass sie geplatzt sind. Wir müssen feststellen, dass der Krieg weitergeht. Das war von vornherein auch aus russischer Sicht nie eine Frage, ob man zuerst also eine Waffenruhe zustimmt und dann über die Parameter eines Friedens oder zumindest eines Waffenstillstands, der länger dauert, redet. Das war klar. Das heißt, es passiert beides. Man führt den Krieg fort, wie auch die ukrainische Aktion gegen die russischen strategischen Flugplätze gezeigt hat, und zugleich wird verhandelt. Allerdings sind die Verhandlungspositionen noch sehr weit voneinander entfernt. Das ist diametral, aber das Positive an einem solchen Verhandlungsprozess ist ja nicht, dass man sich bei der ersten oder zweiten Runde auf irgendetwas einigt, sondern dass man A, miteinander spricht, dass man B, die Positionen deutlich macht, von denen man ausgeht, und dann kommt die eigentliche Aufgabe, nämlich zunächst mal festzustellen, wo ist die Lücke zwischen diesen Positionen und gibt es an irgendeiner Stelle die Möglichkeit, Flexibilität zu zeigen oder zu fordern, mit Gegenleistungen natürlich, so dass sich etwas bewegt, dass man also diese Lücke zwischen den beiden Positionen, die jetzt noch diametral und unüberwindbar erscheint, allmählich versucht zu überbrücken. Das ist ein ganz normaler Verhandlungsprozess, das ist hier nicht neu und der wird auch nicht gestört durch einzelne Aktionen. Er kann allerdings gestört werden dadurch, dass Russland möglicherweise oder wahrscheinlich das Ziel hat, bevor die wirklichen Verhandlungen beginnen, noch zumindest die Gebietsgrenzen der Oblast Donetsk zu erreichen. Also das ist das Kerngebiet von den 4 Gebieten, die Russland im September 2022 annektiert hat. Diese Gebiete sind mit Ausnahme von Luhansk ja noch nicht vollständig unter Kontrolle Russlands. Wenn man also sagt, man könne sich vielleicht in Saporischschja oder in Cherson auf eine Frontlinie einigen, so dürfte das für das Gebiet Donetsk wahrscheinlich nicht zutreffen. Oder nur dann, wenn man an anderer Stelle den Russen erheblich entgegenkommt. Und da muss man dann über die einzelnen Positionen reden, worum es eigentlich geht.
Es gab ja schon Gespräche in Istanbul zwischen den beiden Seiten, also zwischen der Ukraine und Russland. Da hörte man aber auch, dass entscheidende Fragen nur über die Staatschefs selbst gelöst werden können. Sehen Sie das? Ist das realistisch, dass sich Putin und Selenskyj zeitnah an einen Tisch setzen werden?
Das halte ich persönlich nicht für realistisch, denn es ist üblich, dass man bei Verhandlungen sich dann im Kreise der Staatschefs trifft, wenn es darum geht, das Verhandlungsergebnis abzusegnen. Da ist man völlig entfernt davon. Das heißt, die Frage stellt sich ja, worüber sollten dann Putin und Zelensky eigentlich reden? Eine schlichte Waffenruhe für 30 Tage, dem wird Russland, wie wir gehört haben, nicht zustimmen. Es sei denn unter der Bedingung, dass der Westen in dieser Zeit die Waffenlieferungen an die Ukraine einstellt und dass er sich auch bei den Sanktionen gegen Russland bewegt. Auch diese beiden Forderungen kann ja nicht nur Kiew verhandeln, sondern das müsste man ja mit europäischen Hauptstädten verhandeln und insbesondere mit den USA. Das heißt, wir sind von diesen Fragen noch weit entfernt, aber vor allen Dingen sind wir auch inhaltlich weit entfernt. Denn selbst dann, wenn die Ukraine, sagen wir mal, Flexibilität äußert, nicht der NATO beizutreten und die Neutralität wieder festzuschreiben, so bleiben ja doch die ungelösten Territorialfragen offen. Kiew wird zum Beispiel nicht zustimmen, dass man annektierte Gebiete, selbst wenn man sie militärisch nicht mehr zurückerobern kann, völkerrechtlich als russisch anerkennt. Das ist für Kiew ausgeschlossen. Und es gibt mehrere solcher Fragen. Und insofern glaube ich nicht, dass es jetzt realistisch ist, von einem Treffen zwischen Selenskyj und Putin auszugehen.
Aber was genau ist Putins Agenda? Also was sind die Punkte, die für ihn unverhandelbar sind?
Ja, ich glaube, diese Punkte liegen seit vielen Jahren auf dem Tisch. Sie wurden immer wieder von Russland vorgeschlagen. Zuletzt haben sie sich wieder gespiegelt in diesem Vertragsvorschlag, manche nennen es Ultimatum, vom Dezember 2021, als Putin oder die russische Seite forderte, dass die NATO ihre Ausdehnung nach Osten stoppt, dass sie die militärischen Infrastrukturen und Stationierungen, die man nach 1997 vor allen Dingen in den osteuropäischen Staaten im Baltikum vorgenommen hat, zurücknimmt. Das bedeutet nicht, dass diese Staaten aus der NATO austreten müssten, aber man glaubt in Russland, dass eine solche vorgeschobene militärische Vorwärtsverteidigung aus russischer Sicht ein Risiko darstellt. Das heißt, hier gibt es schon ziemlich deutliche Ziele. Und ich glaube, im Vordergrund für Russland steht immer wieder diese NATO-Ausdehnung nach Osten. Darüber hinaus scheint es so zu sein, dass Territorialfragen von Sicherheitsfragen abhängig sind, also von der Sicherheit, wie sie Russland definiert. Das bedeutet, wenn man sich an der Stelle der NATO-Ausdehnung nicht einigen kann, wird man weiterkämpfen, um Pufferzonen zu erobern und zu halten.
Der NATO-Beitritt, das ist auch das, wo NATO-Generalsekretär Rutte jetzt gesagt hat, der Weg der Ukraine in die NATO, der sei unumkehrbar, auch wenn es vielleicht jetzt nicht unmittelbar einen Eintritt bedeuten würde. Gleichzeitig hört man aber zum Beispiel aus dem Außenministerium hier, dass man davon ausgeht, dass Russland einen Stopp der NATO-Erweiterung in Richtung Osten, wie Sie es ja jetzt gerade auch selbst erwähnt haben, als Bedingung gemacht für einen Frieden. Also wie einig ist man sich, sage ich mal, auch im Westen oder auch innerhalb Europas bei dieser Frage?
Ja, es gibt ja unterschiedliche Auffassungen. Die osteuropäischen NATO-Staaten haben sich ja darauf geeinigt, diesen NATO-Beitritt der Ukraine zu fordern. Sie wissen, dass in der Vergangenheit Deutschland und Frankreich eher skeptisch waren. 2008, als zum ersten Mal diese Frage des NATO-Beitritts der Ukraine verhandelt worden war, im NATO-Gipfel in Bukarest, haben Deutschland und Frankreich das abgelehnt und haben gesagt, das ist keine gute Idee, es würde die Ukraine innerlich zerreißen, es würde Russland entfremden von dem Konzept der OSZE, das man damals ja noch ernst genommen hat. Nun sehen wir heute eine Situation, die sich um 180 Grad gedreht hat. Jetzt sind die Europäer, einschließlich Deutschland und Frankreich, eher geneigt, diesen NATO-Beitritt zu fördern oder ihm zumindest zuzustimmen, während die USA völlig dagegen ist, weil sie offensichtlich auch die Gefahr sieht, die damit verbunden ist, eine Nukleargarantie für die Ukraine zu geben in einer Situation, die fließend ist, in der der eigentliche Konflikt nicht wirklich bereinigt ist und in der ein Krieg sehr schnell wieder ausbrechen kann. Und Washington glaubt, die Europäer müssten sich jetzt selbst mehr kümmern um ihre Verteidigung einerseits, aber auch um die Konfliktschlichtung in der Ukraine. Und die Amerikaner haben offenbar die Absicht, sich hier nicht völlig herauszuziehen, aber doch ihr Engagement zu reduzieren und die Europäer in die Pflicht zu nehmen. Und da sehen wir eine Diskrepanz, wenn ich zurückkommen darf, auf Verhandlungsstränge. Es gibt einen Verhandlungsstrang zwischen Washington und Moskau. Es gibt aber keinen offiziellen Verhandlungsstrang zwischen europäischen Hauptstädten und Moskau. Und trotzdem wissen wir, dass solche Fragen letztlich nur im Konsens zwischen allen Beteiligten zu lösen ist und nicht dadurch, dass ausschließlich Washington darüber bestimmt, wie es in Europa weitergehen soll.
Genau, darüber besteht ja auch Uneinigkeit bei uns. Was für Maßnahmen ergreift man, damit man zu einer Friedenslösung in der Ukraine kommt? Es gibt jetzt ein Manifest von SPD-Politikern bei uns, die fordern, dass man mit Russland direkt reden solle. Fällt man denn der Ukraine damit irgendwo auch in den Rücken oder kann man ihr damit wirklich helfen?
Nein, wenn man Verhandlungen führt, fällt man niemanden in den Rücken. Es ist völlig klar und es ist auch historisch immer so gewesen, dass man Kriege letztlich, wenn man nicht eine vollständige Niederlage der anderen Seite anstrebt oder einen Siegfrieden, letztlich nur über Verhandlungen lösen kann. Die Amerikaner haben während des ganzen Krieges auch unter der Regierung Biden mit den Russen gesprochen, wenn auch informell. Aber es geht ja für das Verhältnis zwischen den USA und zwischen den USA und Russland nicht nur um die Ukraine, sondern es geht um viele andere Fragen. Wir haben über das strategisch-nukleare Gleichgewicht gesprochen. Diese strategischen Stabilitätsgespräche werden natürlich weitergeführt. Es stellt sich die Frage, wie soll es weitergehen mit der nuklearen Rüstungskontrolle, wenn der letzte verbliebene Begrenzungsvertrag, den wir noch haben, also der sogenannte New START-Vertrag zwischen den USA und Russland im Februar des nächsten Jahres ausläuft, dann muss es ja irgendeine Regelung geben, um ein neues nukleares Wettrüsten, das nach oben offen ist, zu verhindern. Europa hat bisher einen solchen Weg nicht eingeschlagen, sondern hat gesagt, wir verhandeln gar nicht. Das halte ich für falsch. Das hat ja nichts mit den Positionen zu tun, die man verhandelt. Aber gar nicht miteinander zu reden, ist immer der falsche Weg. Man muss wissen, was die andere Seite denkt, was sie für Ziele hat. Denen muss man nicht zustimmen. Man muss der anderen Seite die eigenen Ziele und auch die eigenen Sicherheitsvorstellungen deutlich machen. Und wir sollten als Europäer nicht vergessen, wir werden mit Russland in den nächsten Hunderten von Jahren noch zusammenleben müssen. Es ist eine nukleare Weltmacht. Wir müssen miteinander in einer Form miteinander auskommen, die den Frieden in Europa sichert und natürlich auch die Prinzipien, von denen wir zu Recht ausgehen. Die Prinzipien, dass man sich nicht in innere Angelegenheiten anderer Staaten einmischt, die territoriale Integrität respektiert, Grenzen nicht mit Gewalt verschiebt. Also ich bin schon durchaus dafür, dass man in den Dialog miteinander tritt. Aber das muss natürlich auf der Grundlage fester Position passieren.
Würde denn Putin überhaupt auf solche Gespräche mit Deutschland eingehen? Weil in der Vergangenheit hieß es auch immer, naja, am Ende ist der Verhandlungspartner doch Amerika und wir spielen da eine sehr untergeordnete Rolle.
Das ist sicherlich aus russischer Sicht der Fall. Es war immer so, dass Moskau völlig auf Washington fixiert war und ist. Und das ist ja, wenn man die Fakten ansieht, insbesondere was das nuklearstrategische Gleichgewicht betrifft, nicht verwunderlich. Der eigentliche Partner, Gegner oder Opponent ist jedenfalls aus Moskauer Sicht Washington. Aber um die langfristigen Probleme in Europa zu lösen, müssen wir auch aus eigenem Interesse als Europäer oder als Deutscher und Franzosen sagen, wir müssen ins Benehmen mit Russland kommen. Wir brauchen diesen Dialog. Wir müssen wieder eine stabile Grundordnung für Europa schaffen.
Vielen Dank, Herr Richter, für Ihre Einschätzung.